Ihr habt ja im Stundenplan vielleicht nachgeschaut. Wir haben das Thema, die Gesinnung Christi. Ich habe das für mich so wie einen zweiten Titel oder einen Untertitel dazu geschrieben. Jesus, unser vollkommenes Vorbild. Eine kurze Frage vorweg. Hat jeder von euch einen Stift und einen Zettel zu schreiben? Oder ich muss anders fragen, hat jemand keinen Stift und Zettel zu schreiben? Okay. Hier fehlt ein Stift. Hat jemand einen zweiten Kugelschreiber? Danke. Schön, ich freue mich. Erwin sehe ich gerade, er ist unter uns. Schön. Und zwar möchte ich, dass jeder von euch sich 5 Minuten Zeit nimmt. Ich schaue auf die Uhr. Und jeder von euch schreibt auf, welche Eigenschaften er über Jesus kennt. Das heißt, die Frage ist, welche Eigenschaften kennst du über Jesus? Nicht, wann er geboren wurde oder so historische Fakten, sondern Eigenschaften von ihm. Also hauptsächlich Adjektive, aber auch, es können vielleicht so Kurzsätze sein. Jeder 5 Minuten. So, wir brechen an dieser Stelle ab. Überschlag das bitte ganz kurz, jeder noch für sich, und zähl das mal bitte kurz runter. So ungefähr, vielleicht hat der eine oder andere 2 Begriffe verbunden, aber zähl das bitte kurz runter. So, bevor wir anfangen, ich wurde gerade aufmerksam gemacht, dass Bruder Kowalski bei uns in der Mitte ist, mit Frau und Kindern, ja? Herzlich willkommen. Wer hat mindestens 5 Eigenschaften? Streckt mal bitte. Okay. Wer hat 10? Wer hat 15? Wer hat 20? Schön. Wer hat mehr als 25? Ich möchte heute mit Gottes Hilfe uns, wie Anne schon in der Andacht gesagt hat, einen Hunger wecken. Und ich möchte auch offen mit euch sprechen. Ich habe gerade so überlegt, was soll ich für die Mädchen für ein Beispiel bringen. Für die Jungs fällt es mir nicht schwer. Wenn ich jetzt sagen würde, Jungs, schreibt mal Namen von Fußballern auf oder was ihr für Bundesliga-Vereine kennt. Ich glaube, ganz offen, da würde keiner von euch überlegen, ihr würdet einfach sagen, und ich, wenn es noch darum gehen würde, das Maximale aufzuschreiben, würdet ihr nicht überlegen, nicht alle, viele. Und schreiben. Oder vielleicht etwas auch zu eurem Beruf oder zu eurer Schule, ja. Weiß nicht, vielleicht ist es bei den Mädels, die die Farben der Schuhe aufschreiben würden. Oder welche Schuhläden ihr kennt oder wo ihr schon überall eingekauft habt. Warum sage ich das? Wir haben vorher dieses Lied gesungen. Und dieses Lied hat mich irgendwie angespornt, weil es von einem ganz besonderen Mann Gottes geschrieben wurde und der aber so offen den Wunsch zu Gott geäußert hat, rein zu leben, sündenfrei zu leben. Und wir haben in einem Vers gesungen, da sagt er, lass die Gesinnung Christi stets auch die meine sein. So, es gibt einige Punkte, die wir anschauen können und ich habe mich gestern Abend noch kurz mit Helmut unterhalten. Und er hat das auch so gesagt und so ging es mir auch. Das ist so ein breites Thema, da könnte man so viel darüber sagen. So wünsche ich, dass wir heute gemeinsam ein paar Punkte betrachten, ausarbeiten. Aber das soll wie ein, Robert hat das Beispiel gestern gebracht, vielleicht wie eine Kugel sein, die angestoßen wird, aber die ins Rollen kommt. Ja, dass das vielleicht nur oder es wird so sein, weil das so tief ist, ja, was wir über Jesus erfahren können, weil das so viel ist, so vielseitig, werden wir auch in dieser kurzen Zeit nur an der Oberfläche bleiben können. Aber wie gesagt, es ist unser Wunsch, es ist mein Wunsch, dass das aber in uns etwas weckt. Und zwar ganz genau einen Hunger, ein Verlangen nach Jesus. Ich möchte einen Text lesen aus Philipper 2. Aus Philipper 2, das ist ein Text, den bestimmt viele von euch schon gelesen haben und kennen. Ich lese gerade von dem 1. bis zum 11. Vers. Da steht: Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so erfüllet meine Freude, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einhellig seid. Nichts tut durch Zank oder eitle Ehre, sondern durch Demut achte einer den anderen, denn sich selbst. Und ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des anderen ist. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Dann steht bei mir in der Bibel ein Doppelpunkt. Welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Ich möchte einleiten noch zwei Beispiele gebrauchen. Ich hatte mal in eine kleine Geschichte oder ein kleines Beispiel gehört. Es war ein junger Mann von mehreren Christen, der, ich glaube, es war an einer Bibelschule oder einer Universität oder einer christlichen Universität war. Und in England, meine ich, war das. Und dann hatten sie eine Aufgabe bekommen, einen Aufsatz zu schreiben. Und dann haben sie das Thema gehabt über Jesus und den Teufel. Und einer dieser jungen Männer, gerade den ich meine, der hat geschrieben. Und dann war die Zeit zu Ende. Und er hatte nur über Jesus geschrieben. Und dann hat er einen Satz über den Teufel hingeschrieben. Und er hat geschrieben: Für den Teufel habe ich keine Zeit. Das Beispiel ist irgendwie packend. Ich glaube, dass er das nicht nur hingeschrieben hat, sondern eben diese Fülle, die in Jesus ist, muss ihm so stark offenbart geworden sein, das muss ihn so erfasst haben, dass er gar nicht fertig wurde. Er hat, soweit ich mich erinnere, wie gesagt, so lange geschrieben, bis er gemerkt hat, jetzt ist die Zeit vorbei, jetzt müsste ich eigentlich, so, wenn man sagen würde, 50-50, jetzt müsste ich eigentlich nochmal so viel Zeit haben. Ich weiß nicht, ob er schon damit fertig war, alles zu schreiben, was für ihn Jesus bedeutet hat. Aber er hat nur einen Satz für den Teufel gehabt und er hatte keine Zeit für ihn. Und möge der Herr es schenken, dass wir in unserem Leben, nicht nur wenn wir einen Aufsatz schreiben oder so, wie wir jetzt ein paar Punkte aufschreiben, sondern dass wir in unserem Leben für den Feind keine Zeit haben. Und dann noch ein anderes Beispiel, das mich auch ja irgendwie gepackt hat, das ich sehr schön fand. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch diese kleine Zeitschrift Missionsbote. Das wird von der Gemeinde, ich glaube, in Kanada herausgegeben. Es sind meistens nur so 4 oder 6 Seiten, glaube ich. Nee, 8 Seiten. Also ein ganz kleines Heftchen. Und da habe ich neulich so eine Geschichte, nicht eine Geschichte, sondern so ein Beispiel gelesen. Und der Titel war Vorbilder gesucht. Und dann war einleitend so ein Beispiel von dem Vater, der sagt: Ach, was bringt die ganze Erziehung, wenn mein Sohn mich sowieso nur die ganze Zeit nachmacht? So, das war so ein verzweifelter Ruf eines Vaters, der wahrscheinlich viel in sein Kind hineinlegen wollte, viel seinem Kind gesagt hat, vielleicht zum Beispiel, ich male das jetzt ein bisschen aus, vielleicht, dass er gesagt hat, Junge, pass auf, dass du nicht mit deinem kleinen, mit deinem anderen Bruder streitest. Oder der gesagt hat vielleicht, wenn du etwas hast, dann teile das mit jemand anders. Oder streite nicht mit dem Nachbarn, mit dem Nachbarskind. Und vielleicht hat dieser Junge beobachtet, wie der Vater aber selber mit dem Nachbarn, mit dem Vater des, also von dem Nachbarsjungen gestritten hat. Ja. So, es war so ein verzweifelter Ruf, oh je, ich würde so gern etwas in meinem Kind sehen, aber es ist nicht so. Und das Wunderbare ist, wenn wir Jesus anschauen, dann haben wir ein vollkommenes Vorbild. Und wie ging es dann weiter, dieser Text? Und dann hieß es ja, heutzutage werden Vorbilder gesucht. Die Kirchenmitglieder erwarten es von ihrem Pfarrer oder von ihrem Prediger, die Kinder von ihren Eltern, die Schüler vielleicht vom Lehrer, ich male das jetzt auch ein bisschen aus, das Volk von den Politikern, ja, wie oft hört man, es wird geschimpft, oh, jetzt kommt wieder irgendeine Affäre ans Licht und dann zeigen alle mit dem Finger, guck mal, wie böse dieser Mensch ist. Ja. Und der Mensch ist enttäuscht, weil er es nach Vorbildern sucht und nicht findet. Und das kann uns sogar so gehen, dass wir vielleicht nach Vorbildern suchen, auch vielleicht sogar unter Christen. Und da ist uns vielleicht jemand ein Vorbild, aber dann merken wir, ja, irgendwie ist er auch nur ein Mensch. Es ist gut, wenn unser Leben ein Vorbild ist. Und Paulus konnte zum Beispiel sagen, folgt mir. Er konnte sagen, folgt mir, wie ich Christus. Aber warum konnte er das sagen? Und wenn der eine oder andere von euch das schon erlebt hat, dass er vielleicht enttäuscht wurde, weil er gedacht hat, ich habe eigentlich gedacht, ich kann auf diesen Menschen mich verlassen oder er ist mir ein Vorbild, dann möchte ich uns heute gemeinsam ermutigen, wenn wir Jesus anschauen, wenn wir Eigenschaften von ihm anschauen, dass wir zusammen feststellen, in Jesus haben wir ein Vorbild, das uns nie enttäuschen wird. Dieser Vers sagte in Philipper 5, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Was ist eigentlich Gesinnung? Victor? Wie? Ja, okay, genauso wie er, aber was bedeutet das Wort Gesinnung? Mir kam das irgendwie... Victor hat gesagt, ich habe es wiederholt, dass es bedeutet, genau so wie Jesus sein. Aber dieses Wort Gesinnung, mir kam das irgendwie so, ist jetzt nicht unbedingt ein häufig gebrauchtes Wort heutzutage. Denkweise? Ja, danke. Denkweise, denken habe ich mir auch notiert. Was ist noch so ein Synonym für Gesinnung? Valentin? Einstellung. Einstellung, ja. Wallemar? Nochmal? Die geistige Ausrichtung. Ja, die geistige Ausrichtung. Okay. Die Meinung, ja. Noch etwas, Victor? Die Art, okay. Okay, also den Charakter annehmen, Charaktereigenschaften. Hat noch jemand etwas? Die Lebensweise, ja. Woher kommt eigentlich unsere Gesinnung? Sehr gut. Kennt ihr eine Bibelstelle dazu? Ja, ja. Denn aus dem Menschen, aus dem bösen Herzen des Menschen kommen heraus böse Gedanken, so heißt es, ja? Ja, sehr gut. Was steht da? Genau. Auf Deutsch, behüte dein Herz oder bewahre dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Sprüche 4,23. Aus unserem Herzen. Das ist schon etwas länger her, da habe ich in einer Zeitschrift folgenden Gedanken gelesen und den habe ich auch mal bei einem Jugendtreffen, vor vielen Jahren war das schon in Kirchberg, gehört. Da hat jemand, ich versuche es möglichst genau wiederzugeben, da hat jemand gesagt, wir sollen vorsichtig sein mit unseren Gedanken. Warum? Weil unsere Gedanken zu Worte werden, zu Worten. Unsere Worte werden zu Taten. Unsere Taten werden zu unseren Gewohnheiten. Unsere Gewohnheiten prägen unseren Charakter. Und unser Charakter bestimmt unser Leben. Also so oder so ungefähr war dieser Gedanke. Aus der Bibel sehen wir, wenn dieses Wort Gesinnung nehmen oder gesinnt sein, dann gibt es eine sehr zentrale Bibelstelle, die auch uns ganz klar zeigt, wie wir gesinnt sein können. Und zwar in Römer 8, die möchte ich auch mit uns zusammen lesen. In Römer 8. Da steht, vielleicht lesen wir es im Zusammenhang vom ersten Vers. So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, sintemal es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und der Sünde halben und verdammte die Sünde im Fleisch, auf dass die Gerechtigkeit vom Gesetz erfordert in uns erfüllt werde, würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist eine Feindschaft wider Gott, sintemal das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich gesinnt, so anders Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. So, wenn wir über das Wort Gesinnung nachdenken, dann sehen wir anhand dieser Bibelstelle, dass das Wort Gottes oder dass Gott einen ganz klaren Unterschied macht und sagt, wir können entweder fleischlich gesinnt sein oder geistlich gesinnt sein. Kommt, wir sammeln mal Beispiele für fleischliche Gesinnung, damit das praktisch für uns wird. Was sind vielleicht typische Charaktereigenschaften, Merkmale, Dinge in unserem Leben, in unserem Alltag, wo wir sehen können, dass sie fleischlich sind? Selbstsucht, ja? Victor? Ruhm, Ehre, also Ehrsucht. Was hast du noch gesagt? Eitelkeit. Anerkennung, danke. Anerkennung. Ungeduld. Neid, man stur ist, ja, Faulheit, Stolz, Geiz. Es gibt eine Bibelstelle, die haben wir auch schon in diesen Tagen gehört, die steht in Galater 5. Vers 19 bis 21, da heißt Galater 5, 19 bis 21, da heißt, offenbar sind die Werke des Fleisches, als die da sind, Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch habe zuvor gesagt und sage es noch zuvor, dass die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Unter dem Gedanken, dass unsere Gesinnung, unsere, wie er gesagt hat, unsere Einstellungen, unsere Ausrichtung letztendlich auch zu unseren Taten führen, sehen wir, das sind nachher die Werke vom Fleisch. Und wir haben gelesen, dass das Wort hier in Römer 8 gesagt hat, dass fleischlich sein eine Feindschaft gegen Gott ist. Was sind noch fleischliche Dinge? Was sind noch Beispiele für fleischlich gesinnt sein? Ja. Gut. Was noch? Ja, sehr gut. Unsere Prioritäten, unsere Ziele. Robert hat gestern über die Ziele gesprochen, auch kurz. Okay. Ja, habe ich mir auch notiert. Egoismus. Ein ganz typische, auch da hatten wir kurz mit Helmut darüber gesprochen, wir leben heute in so einer egozentrischen Welt. Der Mensch ist auf sich fixiert. Was hat mir schon der andere zu sagen? Ja, oder was geht mich schon, es schon an, wie es dem anderen geht? Das ist heute eine ganz typische Erscheinung zum Beispiel, dass man irgendwo lebt, vielleicht nicht nur ein Jahr, nicht nur ein Tag, eine Woche oder einen Monat vergehen, sondern Jahre vergehen und man hat nie seinen Nachbar gefragt, wie es ihm geht. Ja, mir geht's doch gut, ich bin gesund, ich habe Arbeit. Nie vielleicht mit seinem Nachbar etwas geteilt hat. Ein ganz typische, auch etwas ganz Praktisches, wo wir uns ein Stück weit auch prüfen können, wie weit das auf uns zutrifft. Wir haben ja im Vers davor gelesen, da heißt, wir sollen nicht nur das Unsere suchen, sondern das, was des anderen ist. Also ein ganz wichtiger Punkt, wo wir prüfen können, wo wir uns prüfen können, ob wir geistlich oder fleischlich gesinnt sind. Jesus ist zum Beispiel gekommen, wir kommen gleich zu den Punkten, und er hat für die anderen gelebt. Er hat geguckt, dass die anderen Speise hatten. Er hat den anderen geholfen. Was ist geistliche Gesinnung? Was ist geistliche Gesinnung? Victor, Liebe. Ja, nach dem Reich Gottes zu trachten. Geduld. Andreas, Demut. Glauben, Keuschheit, Gehorsam, Güte. Wir lesen einmal in Galater 5 die Stelle, die wir gerade gelesen haben. Das ist eine Gegenüberstellung vom Fleisch, von den fleischlichen Werken und nachher von den Früchten des Geistes. Ich möchte diese Stelle nicht vorlesen, ihr habt einige Punkte genannt. Wir haben einmal diese Gegenüberstellung in Römer 8 von geistlicher und fleischlicher Gesinnung. Und eine genaue Beschreibung, was geistliche Gesinnung ist, ist diese Stelle, die wir am Anfang gelesen haben in Philipper 2 ab dem 5. Vers. Weil dort die geistliche Gesinnung, kann man sagen, präzisiert wird. Sie wird genauer genannt, genauer beschrieben und wird nicht nur als geistliche Gesinnung bezeichnet, sondern als Gesinnung Christi. So gehen wir nochmal zu dem Text in Philipper 2. Dort sehen wir im 6. Vers, nach dem Doppelpunkt geht es ja weiter, im 5. Vers, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und dann heißt es, welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich sein. Mit welchem Wort kann man das beschreiben? Vielleicht denkt ihr an eine andere Bibelstelle, wo Jesus das auch von sich sagt. Was drückt das hier aus? Ich gebe euch vielleicht ein Beispiel. Ich versuche, das ist ein schwaches Bild natürlich. Ein Sportler ist zum Beispiel sehr erfolgreich, gewinnt viele Titel und dann tritt er irgendwo auf. Und er hat eigentlich das, das Erwarten oder den Anspruch, dass viele ihm zujubeln, dass viele ihn groß machen. Und er nimmt das überhaupt nicht an. Er geht vielleicht gar nicht hin zu dieser Menschenmasse. Obwohl er menschlich jetzt gesehen ein Held ist, ja, etwas Großes erreicht, dass etwas ganz Besonderes ist. Und er stellt es überhaupt nicht zur Schau. Wir sehen hier im 6. Vers, Jesus war in göttlicher Gestalt, aber er hat sich gebeugt, er war demütig. In Matthäus 11 haben wir heute schon gehört, sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Dann sagt Jesus weiter, nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus war von Herzen demütig. Das möchte ich als ersten Punkt aufschreiben. Das kommt im 8. Vers auch zum Ausdruck, wo wir sehen, dass es heißt, er erniedrigte sich selbst. So, und unser Thema ist ja die Gesinnung Christi. Jesus ist unser Vorbild. Was hier schön zu sehen ist in diesem Text, es heißt von Jesus, er erniedrigte sich selbst. Es war für ihn nicht etwas Zwanghaftes. Ja, es gibt auch eine Stelle in der Bibel, da heißt es, und die Stolze oder den, der stolz ist, kann Gott demütigen. Aber es heißt auch, demütiget euch unter die gewaltige Hand Gottes. Ja, es kann also sein, dass wenn ein Mensch stolz ist, das lesen wir zum Beispiel vom König Nebukadnezar, dann hat ihn Gott gedemütigt. Er kennt die Geschichte. Aber das Wort Gottes sagt auch, demütiget euch unter die gewaltige Hand Gottes. Das heißt, das ist auch etwas Aktives, was Jesus uns vorgelebt hat. Ja, er hätte, wie es hier später heißt, eine andere Stelle, die möchte ich dazu lesen, in Hebräer 12, Vers 2. Ich lese direkt den 2. Vers. Wo es von Jesus heißt, welcher, der er wohl hätte mögen, Freude haben, er duldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zur Rechten auf den Stuhl Gottes. Jesus hätte, wenn man wieder ein bisschen dieses schwache Bild nimmt, wenn ein Mensch, wenn ihm zugejubelt wird, das ist ja für ihn etwas Besonderes. Man sieht, wenn man zum Beispiel einen Sportler anschaut, der erfolgreich war, wie er das genießt, diesen Ruhm, diese Ehre. Jesus ist zuerst den Weg der Demut gegangen. Er hat sich selbst erniedrigt, heißt es hier in Philipper 2. Ich glaube, dass Demut besonders für junge Leute wichtig ist. Ich hoffe, wenn wir älter sind, dass das für uns genau noch so wichtig ist. Aber jetzt sind wir jung, ja, und ich glaube, dass es eben auch die Gefahr bei jungen Leuten besonders groß ist, von sich etwas zu denken. Wie ihr gesagt habt, Anerkennung suchen zu wollen. Zu denken, dass man etwas weiß. Meine Mutter hat das, ich denke, mehrmals gesagt, also einmal weiß ich es ganz sicher, dass sie gesagt hat, das Gefährlichste ist, ich weiß nicht, ob dieser Begriff in der Bibel drin steht, wenn man geistlich stolz wird. Sie hat mir mal auch ein Beispiel gesagt von einem Mann, der eigentlich auf einem guten Weg war, aber weil er gedacht hat, er ist etwas, abgefallen ist. Und das ist ganz wichtig. Das heißt zum Beispiel auch an einer anderen Stelle, ihr Jüngeren, Petrus heißt es in 1. Petrus 5, ihr Jüngeren seid untertan den Ältesten. Das ist ganz wichtig, dass wir das für unser praktisches, für unser geistliches Leben mitnehmen. Gott segnet das nie, bin überzeugt davon, wenn wir gegen Ältere und gegen Älteste gehen. Und wenn wir jetzt in die christliche Welt hineinschauen würden, ich habe da verhältnismäßig einen kleinen Überblick, aber so ein paar Beispiele, die man hier und da gehört hat, geht das ganz selten gut aus. Und deswegen ist es wichtig, wenn Gott uns Gnade schenkt, dass wir wachsen dürfen, dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen dürfen, dass wir nicht denken, jetzt verstehe ich was. Und dann schaue ich vielleicht jemanden in der Gemeinde an und er ist vielleicht 30 Jahre Christ und ich sehe vielleicht die Erkenntnis bei ihm nicht, die mir Gott offenbart hat. Und dann ist ganz schnell der Gedanke da, oh guck mal, du bist etwas. Und es ist ganz wichtig, dass wir darüber wachen. Dass wir darüber wachen, in unseren Gedanken, haben wir vorher gesagt, fängt das an, fängt unsere Gesinnung an. Und wenn wir nicht darüber wachen, werden irgendwann mal unsere Gedanken auch in diesem Punkt zu Worten. Und dann werden wir Dinge tun, die Gott nicht verherrlichen und die in den Augen Gottes stolz sind. Und wenn wir hierher wieder nochmal zurückkommen zu Jesus, er war demütig, von Herzen demütig. Wir könnten jetzt, wenn wir durch die Evangelien durchgehen, so viele Beispiele sehen, wie Jesus sich gebeugt hat, wie Bruder Helmut hat das am Sonntag erwähnt, wie oft Jesus gesagt hat, es sind nicht meine Worte, ja, es ist nicht meine Lehre, es ist vom Vater. Er hat die Ehre des Vaters gesucht. Ein ganz klares Zeichen davon, dass er demütig war. Oder einmal wollten ihn die Leute erheben, ja, weil er ein Wunder getan hat, liefen zu und Jesus dreht sich um und geht weg. Oder ich habe das manchmal darüber nachgedacht, ich habe das irgendwie nicht verstanden. Dieser reiche Jüngling, der zu Jesus kommt und sagt, guter Meister. Und dann sagt Jesus, was heißest du mich gut? Niemand ist gut, denn der alleinige Gott. Er hat wieder die ganze Ehre, das Gute, das von Gott kommt, und er war ja Mensch und Gott, hat er trotzdem wieder auf den Vater gelenkt. Oder ich habe noch an ein Beispiel gedacht, wo Jesu Demut ganz besonders zum Ausdruck kommt. Wenn wir wieder sehen, wie es in diesem Vers heißt, welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war. Er als Gottes Sohn beugt sich und wäscht seinen Jüngern die Füße. Versucht, es ist schwer, vielleicht sich da rein zu versetzen, aber versucht euch mal vorzustellen, er hatte die Jünger um sich 3,5 Jahre, er hat sie viel erleben lassen, ihnen viel Gutes getan, sie haben so viel erlebt mit ihm. Und Jesus wäscht zum Beispiel dem Petrus die Füße und er weiß, dieser Jünger wird mich verleugnen. Trotzdem war Jesus bereit, ihm die Füße zu waschen. Oder denken wir an Judas. Er wusste, Judas wird ihn verraten. Und Jesus hat sich trotzdem gebeugt und war bereit, ihm die Füße zu waschen. Jemand hat es mal so beschrieben, hat gesagt, stell dir mal vor, du weißt es, jemand ruiniert im nächsten Moment dein ganzes Leben. Stell dir mal vor. Und dieser Mann Gottes hat gesagt, so ganz offen, menschlich natürlich gesprochen, sagt er, ich hätte wahrscheinlich eine Kratzbürste dazu genommen. Wenn das ausreicht, ja. Aber Jesus war anders. Jesus war demütig. Er hat sich sogar vor seinen Jüngern, als Gottes Sohn hat er sich gebeugt. Er war klein in seinen Augen. Demut hat auch mit Abhängigkeit zu tun. Das Erkennen, dass ich abhängig bin von einem anderen, abhängig von Gott. Das sehen wir auch bei Jesus, wo er sagt, wo er gesagt hat, dass er nichts von sich aus tun konnte, sondern das, was er den Vater tun sieht, das tut er. Es ist hier wiederum ein sehr breites Thema. Ich habe das nur kurz gestreift, aber ich möchte das wirklich euch mitgeben. Ich traue mich nicht zu sagen, dass es mir bewusst ist, ja, was es bedeutet, weil auch da wieder Demut ist so eine, wie soll ich sagen, es ist so ein Begriff, ein Thema. Wenn man sagt, ich bin demütig, ja, dann ist es das Zeichen dafür, dass man es nicht ist. Genauso wie wenn jemand sagen würde, ich bin jemand, der viel betet, ja, dann ist es ein Zeichen dafür, dass man hier genau Mangel hat. Das soll sich in unserem Leben widerspiegeln. Aber es ist mir irgendwie ein Anliegen, das uns weiterzugeben. Dass wir uns bewahren, auch wenn wir geistlich wachsen. Das ist Gottes Willen. Dass wir erkennen, dass wir hier in einer Gefahr sind. Und was hilft uns vor dieser Gefahr? Oder was bewahrt uns von dieser Gefahr? Wir sollen die Gesinnung Christi haben. Wir sollen zu ihm hinaufschauen. Und wenn wir ihn als Vorbild nehmen, dann können wir gar nicht überheblich sein, wenn wir wirklich Jesus vor Augen haben. Ein zweiter Punkt, den ich mir notiert habe, ist Gehorsam. Ich habe etwas klein geschrieben. Gehorsam dem Willen Gottes, dem Willen Gottes untertan bis aufs Letzte. Und das ist interessant, das wird hier auch betont in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, wo es heißt, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Etwas, was mich, wie soll ich sagen, ja, vielleicht kann ich auch sagen, ein Stück weit fasziniert oder was ich an Jesus bewundere, für ihn war eines ganz klar. Er ist auf diese Welt gekommen, um den Willen Gottes zu tun. Und er hat es auch mehrmals gesagt und natürlich, wie wir es hier gelesen haben, auch gelebt. Ich möchte hier ein paar Stellen vorlesen, um das zu zeigen, aus dem Johannesevangelium. Zum Beispiel sagt Jesus im 4. Kapitel im Johannesevangelium, er sagt, meine Speise ist die, Johannes 4, 34, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Schaut mal, Jesus hat das sogar als Speise betrachtet. Speise ist etwas, was wir tagtäglich brauchen, um gesund zu sein, vom Fasten jetzt abgesehen, aber wenn man einen normalen Menschen nimmt, er muss essen, immer wieder essen. Für Jesus war das ein Alltag. So wie für uns Essen ein Alltag, eine Alltagssache ist, so war für Jesus es eine Alltagssache, den Willen Gottes zu tun. Das heißt, er hat damit gelebt, von frühmorgens bis spätabends. Oder in Johannes 5, Vers 19, wenn wir gerade in der Bibel auf die nächste Seite gehen, da heißt es, sagt Jesus auch, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern was er sieht, den Vater tun. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Also war Jesus wieder hier wichtig, das zu tun, was er gesehen hat bei Gott, bei seinem Vater. Im gleichen Kapitel, im 30. Vers, sagt Jesus wieder, ich kann nichts von mir selber tun. Schaut mal, wie interessant das ist. Jesus hat zu uns gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber war auch uns ein Vorbild, indem er selber gesagt hat, ich kann nichts von mir selber tun. Das heißt, Jesus war auf dieser Welt in der gleichen Abhängigkeit zum Vater, wie wir in der Abhängigkeit zu Jesus sind. Ich kann nichts von mir selber tun, sagt hier Jesus, wie ich höre so richtig und mein Gericht ist recht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern des Vaters Willen, der mich gesandt hat. Und dann noch eine Stelle in Johannes 6, 38. Da sagt Jesus wieder, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. So wir sehen, es war Jesus irgendwie ein besonderes Anliegen. Nicht nur ein besonderes Anliegen, es war im Prinzip sein Lebensinhalt. Er kam, natürlich, wir können sagen, ja, er war Gottes Sohn, er hatte einen Auftrag. Es ist ja klar, dass er nicht sich Auszeit genommen hat und in Urlaub gegangen ist oder ähnliches. Das ist klar, es ist vielleicht für uns irgendwie leicht zu verstehen, aber er war ja Mensch. Ja? Wir lesen davon, dass er, oder bis zum Alter von 30 Jahren ist er ja, kann man sagen, im Hintergrund gewesen, ist aufgewachsen. Aber dann kam die Zeit, wo er den Plan Gottes erfüllen musste. Und dann war das sein ganzer Inhalt, den Willen Gottes zu tun. Denn ich bin vom Himmel gekommen, sagt Jesus, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Wenn wir wieder zurückgehen, die Gesinnung Christi, wir sehen, das war seine Gesinnung, das war seine Absicht, sein Denken, seine Handlungen, seine Ziele waren darauf ausgerichtet, den Willen Gottes zu tun. Ein dritter Punkt. Jesus ist auf diese Welt gekommen und er wurde Mensch. Es heißt, das Wort ward Fleisch. Jesus kam auf diese Welt, er hatte einen Leib wie wir. Aber er kam nicht nur auf diese Welt als Mensch, sondern die Stellung eines Knechtes, eines Dieners. Wenn wir wieder in diesen Text zurückgehen von Philippa, dann heißt er entäußerte sich selbst. Manche Übersetzungen sagen, er machte sich zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Das heißt, Jesus war nicht ein Mensch von vielen, hat wie ein durchschnittlicher Mensch gelebt, sondern er ist sogar noch tiefer gegangen. Er wurde zu einem Knecht. Und ihr kennt diese Geschichte, wo Johannes und Jakobus zu Jesus kamen und haben gesagt, wir möchten, dass wir bei dir im Reich, in deinem Himmelreich zu Rechten und zu Linken sitzen. Wir öffnen mal die Bibel in Markus, da haben wir diese Geschichte in Markus 10. Da wird es ab dem 35. Vers beschrieben und ich glaube, Nico hatte das schon am Samstag, als wir darüber gesprochen hatten, was erwartet Gott von uns, hat er schon diese Bibelstelle erwähnt. Ich möchte es einfach nochmal hier anbringen. Ab dem 23, also da ist diese Geschichte, wie Johannes und Jakobus zu Jesus kamen. Und dann sagt er Jesus im 42, wir lesen ab dem 42. Vers. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen. Vielleicht lese ich ab dem 41. Und da das die 10 hörten, nämlich das, dass sie so groß sein wollten, Johannes und Jakobus, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes, aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisset, dass die weltlichen Fürsten herrschen und die Mächtigen unter ihnen haben Gewalt. Aber also soll es unter euch nicht sein, sondern welcher will groß werden unter euch, der soll euer Diener sein. Und welcher unter euch der Vornehmste will werden, der soll aller Knecht sein. So, und jetzt sagt Jesus, nicht nur ihr sollt, wenn ihr groß sein wollt, angesehen sein wollt, dienen, sondern es geht weiter. Er sagt, denn auch des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Bezahlung für viele. Das war etwas ganz Wesentliches. Wenn wir hier wieder an den Text von Philipper 2 denken, das wird extra betont, als seine Gesinnung war, die Absicht, die Einstellung zu dienen. Und das geht gegen die menschliche Natur. Das ist wichtig, dass wir das erkennen, dass der Mensch, wir haben in den letzten Tagen schon viel gehört über den Heiligen Geist, das geht gegen die menschliche Natur. Der Mensch ist nicht jemand, der gern dient, von sich aus nicht. Ich bin noch keinem begegnet, der das wirklich von sich aus wirklich dient. Wenn, dann sind es Menschen, die diese Gesinnung Jesu angenommen haben, die gern dienen, die nicht hoch sein wollen, sondern die lieber im Verborgenen sind, die nicht sich bedienen lassen, wie Jesus gesagt hat, sondern die lieber dienen. Wie können wir praktisch dienen? Ich möchte das nochmal an euch weitergeben oder diese Frage in die Runde stellen. Wie können wir als Jugendliche ganz praktisch dienen? Sehr gut. In Jakobus 1 im letzten Vers, ich glaube der 27. ist es, heißt es, ich lese es kurz vor, ein rein und unbefleckter Gottesdienst, da ist dieses Wort Dienst drin, vor Gott dem Vater ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich von der Welt unbefleckt erhalten. Also ist es unser Gottesdienst, sich von der Welt unbefleckt erhalten, wie wir vorher gelesen haben in Römer, dass wir nicht fleischlich gesinnt sind. Was noch? Ich glaube, da hatte vorher noch jemand. Wie können wir noch praktisch dienen? Victor? Kranke besuchen. Das ist wirklich schön. Ich möchte wirklich nicht unsere Jugend loben. Es ist ein Segen, eine Gnade, wenn wir das tun dürfen. Aber mir geht es manchmal so, ich wohne eine Stunde von hier weg und ich sehe die meisten Jugendlichen unter der Woche nicht. Und manchmal höre ich dann, sitze ich im Gottesdienst und dann höre ich ein Zeugnis von einer älteren Schwester, die sagt, Mensch, sie hat sich so gefreut, dass die Jugend sie besucht hat. Denke ich, wow, schön, das ist wirklich eine Freude, das ist ein Dienst für den Herrn, einsame Menschen zu besuchen. Der Dienst des Gebets ist auch ein Dienst. Wie können wir noch praktisch dienen? Ja, auch das hatte glaube ich, Nico erwähnt, dass wir hilfsbereit sind. Wenn etwas zu tun ist, ne, ich habe keine Zeit oder dieses oder jenes oder vielleicht macht es jemand anders. Das ist so schön, als wir jetzt auch für die Jugendtage als Gemeinde uns vorbereitet haben, kam jemand von den Jugendlichen auf mich zu und sagt, melde dich, wenn du Hilfe brauchst. Und ich habe das in Anspruch genommen. Ich habe mich richtig gefreut darüber, dass mir geholfen wurde. Lilly? Ja, Menschen zuhören, das glaubt man vielleicht, oder man unterschätzt das oft. Ich möchte an dieser Stelle ein ganz kurzes Beispiel einbringen, wo Gott einfach dem Edi und mir gestern ganz kurzfristig, kann man sagen, die Möglichkeit geschenkt hat zu dienen. Es war irgendwie nichts Besonderes, ja, aber ich habe einen Anruf bekommen von meiner Mutter, wir sollen jemand besuchen. Dass ich den Hörer aufgelegt habe, ich glaube, ich ging noch kurz zur Toilette und dann komme ich raus und ich habe so in meinem Innern gefragt, Herr, wann soll ich das tun? Und ich habe eigentlich gedacht, ich komme hier wieder rein. Und hat Gott geantwortet und gesagt, geh jetzt. Und dann habe ich den Edi gefragt, ob wir gehen können, ob er mitkommen möchte. Das war ein einsamer Mensch, ganz elender Mensch, wohnt hier in Tuningen. Und als wir gegangen sind, ich denke, Edi, wir können so sagen, eigentlich die meiste Zeit zugehört. Ja, wir haben am Ende noch gebetet, aber ich denke, die Großteil der Zeit zugehört. Und als wir gegangen sind, sagte die Mutter von diesem Mann, das war eine Gebetserhörung, dass ihr heute gekommen seid. Also auch zuhören, Zeit haben für Menschen. Wie können wir noch praktisch dienen?
Ein Zeuge
sein. Ein Zeuge sein. Wir kommen zum vierten Punkt. Diese Stelle oder dieser Punkt taucht nicht in diesem Text auf, also in Philippa, aber schlag mal mit mir auf, Johannes 12. Oh, ich schreibe etwas klein, gell? Rettersinn oder Retterliebe war auch eine Gesinnung, die Jesus hatte. Und zwar in Johannes 12. Da sagt Jesus im 47. Vers, und wer meine Worte hört und glaubt nicht, den werde ich nicht richten, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt selig mache. Und dann noch eine Stelle, die bemerkenswert ist zu diesem Punkt, das ist Lukas 19, Vers 10. Lukas 19, Vers 10. Da ist am Anfang des Kapitels die Geschichte oder von Anfang an des Kapitels die Geschichte von Zachäus beschrieben. Ich denke, die meisten oder alle kennen diese Geschichte. Und als Jesus im Haus von Zachäus ist, sagt er im 9. Vers, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, sintemal er auch Abrahams Sohn ist. Und dann sagt Jesus, denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wenn wir wieder an den Text von Philippa denken, da heißt, wir sollen gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Und hier sagt Jesus, ich bin dazu gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Gestern war eine Frage, die war eigentlich nicht so geplant, interessanterweise bei mir in der Bibel liegen geblieben. Die Frage, welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, damit wir Erweckung erleben? Ich glaube, so war die Frage. Und ich wünsche es uns, dass Gott das wirklich uns einen Rettersinn gibt. Dass Gott uns wirklich das Verlangen schenkt, dass Menschen zu Jesus kommen. Ich hatte das am Samstag kurz erwähnt und möchte es wieder erwähnen. Liegt das uns wirklich am Herzen? Sind wir darüber gleichgültig, dass unsere Nachbarn auf dem Weg zur Hölle sind? Dass es unseren Arbeitskollegen schlecht geht, nicht nur geistlich, manchmal vielleicht auch in ihrem persönlichen Leben, weil sie ohne Jesus sind. Lässt uns das kalt, wenn jemand neu in die Gemeinde kommt, vielleicht dreimal da war und wieder geht? Schmerzt das uns, wenn wir sehen, jemand vielleicht von den Jugendlichen kommt so oder von den Kindern kommt so in das Teenie-Alter und ist dann irgendwann mal weg, weil er die Welt lieb gewonnen hat? Tut uns das wirklich weh? Als Jesus mal Jerusalem angeschaut hat, hat er angefangen zu weinen. Weil er sagt, wie oft habe ich euch versammeln wollen. Das war so eine Sehnsucht, von der wir gehört hatten, die Gott nach uns hat. Und das war Jesu Gesinnung. Und wir sprechen darüber, dieser Vers sagt ja, wir sollen gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott heute ganz stark auf der Suche ist nach Menschen, die seine Last teilen. Die wirklich, für die das Wichtigste wird. Klar, wir sind beschäftigt, der eine arbeitet, der andere geht in die Schule, der andere studiert. Das gehört ja zum Leben dazu. Da schließe ich mich gar nicht aus. Aber ganz ehrlich, wie oft bringen wir das vor Gott ins Gebet? Wie oft weinen wir vor Gott für diese Menschen? Ist es uns wirklich ein Anliegen? Für Jesus war das ein Anliegen. Das war seine Gesinnung, das war seine Absicht. Er ist dafür gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und da stellt sich wieder mir neu die Frage, wofür lebe ich? Wofür leben wir? Wofür lebst du? Und wir sollen gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Paulus, wir sehen es bei Paulus, könnten wir vielleicht auch sagen, ja, er war ja ein Missionar, er war ein besonderes Werkzeug Gottes. Aber er konnte von sich sagen, es war immer seine Absicht, Menschen für Christus zu gewinnen. Da gibt es eine Bibelstelle, die kann ich jetzt nicht auswendig sagen, wo er aber das so klar zum Ausdruck bringt, wie wichtig das für ihn war, dass er Menschen für Christus gewinnt. Es ist diese Stelle, wo er sagt, den Juden bin ich ein Jude, den Griechen ein Grieche. Ja? Das heißt nicht, dass er ein Heuchler war. Ja? Aber er hat so viel Weisheit gehabt, zum Beispiel, wenn wir in Athen diesen Bericht lesen, wo er im Tempel war und diese Aufschrift gelesen hat, dem unbekannten Gott. Da lesen wir, mit wie viel Weisheit er sie zu Jesus geführt hat. Er ihnen gezeigt hat, wer dieser unbekannte Gott ist. Wie viel Weisheit, wie viel Liebe hatte er. Und ein Missionar hat einmal gesagt, Paulus hat es geschafft, zu Fuß das Evangelium nach Europa zu bringen. Ja, da können wir sagen, ja, wir haben nicht diese Berufung. Wir haben ganz sicher die Berufung, für die Mitmenschen, die uns nah sind, zu beten. Die haben wir ganz sicher. Nächstenliebe ist das größte Gebot. Und ich wag's fast nicht zu sagen, weil das etwas ist, was in erster Linie mich persönlich trifft. Wenn wir zum Beispiel sehen, jemand ist am Ertrinken, in seiner Not, in seiner Sünde. Wenn wir es draußen auf dem See, ein paar Jungs übernachten auf dem See, am See, ja. Stellt mal vor, ihr kommt heute Abend dahin und da ist jemand am Ertrinken. Es ist nicht nur so, dass es dich im Gewissen verletzen würde und dich anklagen würde, dass du etwas unterlassen hast, sondern es ist ja auch so, dass du selbst vor dem deutschen Gesetz schuldig wärst. Wie viel mehr sind wir vor Gott schuldig? Das ist wichtig, dass wir sollen nicht, wie wir gestern gehört haben, wir sollen nicht von uns selber losrennen. Wir kommen gleich zu dem nächsten Punkt, wie diese Retterliebe in uns entfacht werden kann, wie dieser Rettersinn Jesus auch uns geben kann. Da möchte ich gleich zum nächsten Punkt kommen und das ist das Gebetsleben. Als ich weiß nicht, ob das letzte Mal war, als ich das Lukas-Evangelium gelesen habe. Auf jeden Fall war dieser Gedanke mir sehr wichtig und sehr wertvoll. In Lukas 5, Vers 15 bis 17. Lukas 5, Vers 15 bis 17. Da heißt es, da wird berichtet, wie Jesus dieses Wunder tut, dass Petrus so viele Fische fischt, wie einen Aussätzigen reinigt. Und dann heißt es im 15. Vers, es kam aber die Sage von ihm immer weiter aus und kam viel Volks zusammen, dass sie hörten und durch ihn gesund würden von ihren Krankheiten. Er aber entwich in die Wüste und betete. Als ich das so gelesen habe, habe ich auf einmal gedacht, Mensch, das ist doch irgendwie paradox. Es wird die Botschaft ausgebreitet von Jesus, dass er gesund macht, ja, dass er Kranke heilt und dann breitet es sich aus und die Menschen kommen. Und Jesus, da heißt es, er entwich, wieder dieses Aber. Ja. Jesus dreht sich um und geht weg. Er entwich in die Wüste, nicht um sich auszuruhen, sondern um zu beten. Das ist irgendwie, menschlich gesehen vielleicht nicht ganz logisch. Da kommen Menschen nach Hilfe und Jesus dreht sich um. Und da sehen wir das Gebet, was vorher gesagt wurde, ein Dienst ist. Und warum ist Jesus zu beten gegangen? Wenn wir weiterlesen, wieder im Zusammenhang lesen, dann heißt es im 17. Vers, und es begab sich auf einen Tag, dass er lehrte, und es saßen da die Pharisäer und Schriftgelehrten, die da gekommen waren aus allen Märkten in Galiläa und Judäa und von Jerusalem. Und die Kraft des Herrn kam, ging von ihm aus und er half jedermann. Und das ist etwas, was ich uns ans Herz legen möchte, weil ich möchte einfach zu Gott aus Ehre sagen, ein Stück weit auch selber so mehrmals schon ganz bewusst erlebt habe. Wenn wir ins Gebet gehen, ganz bewusst, und wir uns ganz bewusst Gott öffnen für und ihm sagen, dass es uns ein Anliegen ist, zum Beispiel für andere Menschen da zu sein, dann öffnet Gott uns auch die Türen. Wir sehen hier, Jesus hat Wunder getan, er hat geheilt, das hat Kraft ging von ihm aus. Und was hat er gemacht? Er zog sich zurück, hat wieder Kraft sozusagen getankt. Und dann heißt es, und die Kraft des Herrn ging von ihm aus und er half jedermann. Sein Dienst war, oder die Gesinnung Jesu war, immer und immer wieder zum Vater zu gehen im Gebet. Und ich sag's mal so praktisch, und Aufträge abzuholen, in Anführungsstrichen. Ich möchte ein einfaches Beispiel sagen. Es war mal an einem Sonntaggottesdienst und ich habe eine, wenn ich mich richtig erinnere, auch ganz bewusst eine Einladung bekommen, jemanden zu besuchen. Und dann habe ich das, ich habe da nicht fest zugesagt gehabt, weil wir haben nach dem Gottesdienst auch die Jugendstunde. Und dann hat mir irgendwie Gott es aufs Herz gelegt, zu beten. Und ich hatte eigentlich vor, danach heimzufahren. Und als ich gebetet habe, hat Gott mich daran erinnert, fahr hin zu diesem Bruno. Und Gott konnte einfach ein Gespräch schenken, ein Gebet zusammenschenken, wo ich einfach den Eindruck hatte, dass es eine Hilfe war. Es kam durch das Gebet. Und ich glaube, es war am selben Abend, ich bin nach Hause gefahren und wenn ich hier aus der Gegend, also nach Donaueschingen zum Beispiel bin oder also hier in der Gegend und nach Hause fahre, fahre ich meistens an Tuningen vorbei. Und als ich unterwegs nach Hause bin, sagt mir der Geist Gottes, geh ins Gemeindehaus zum Beten. Und ich wollte nach Hause fahren und ich hatte drei Möglichkeiten auszufahren. Die erste bin ich vorbeigefahren, die Stimme war immer noch da. Die zweite Möglichkeit, die Ausfahrt war da, bin wieder vorbeigefahren. Ich habe mir gesagt, ich kann noch zu Hause beten. Und die dritte Möglichkeit, reinzufahren, habe ich dann wahrgenommen, auch aus Gehorsam, und habe gebetet. Und als ich nach Hause gefahren bin, vielleicht so 10 Kilometer vor zu Hause, steht ein Tramper am Weg. Und ich habe die Gewohnheit, wenn ich also nicht mehr geschäftlich unterwegs bin, dass ich Tramper in der Regel mitnehme. Und dann steigt dieser junge Mann ein, wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen, hat sich herausgestellt, dass er auch Russlanddeutscher ist. Und am Ende der Fahrt, oder als er dann ausgestiegen ist, habe ich ihm noch eine CD mit Predigten geschenkt. Ich weiß nicht, ob dieser Mensch sich jemals bekehren wird. Ich hoffe es. Aber das Interessante für mich war auch, dieser junge Mann sagte mir, ja, er ist gerade eben, also er musste nicht lang gestanden haben. Es waren vielleicht, wenn es überhaupt, ein paar Minuten. Was für mich interessant war, dass Gott mir wieder durch das Gebet das geschenkt hat. Und ich möchte damit überhaupt nicht prahlen, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich wünsche mir, so wie Onkel Walfred das gesagt hat, bei Philippus, wie man sieht, der Geist Gottes hat zu ihm gesprochen. Ich glaube, dass die Apostel, für die war das Alltag. Wenn wir das so erzählen, wenn ich das erzähle, ist es vielleicht so ein besonderes Erlebnis. Ich glaube aber, dass Gott uns so nah bei sich haben möchte, und das sehen wir eben ja bei Jesus, dass er immer ins Gebet ging. Bevor er die Jünger auserwählt hat, ist er ins Gebet gegangen. Ja? Bevor er seinen schwersten Kampf hatte, hat er zuerst einen heißen Gebetskampf gehabt. Ich möchte es uns einfach als Gesinnung Jesu uns heute ans Herz legen, mir als allererstes uns Zeit nehmen für das Gebet, und das wird nie zu einem Selbstzweck sein, sondern vor allem, dass Gott uns brauchbar macht. Und ich bin überzeugt, wie wir in diesen Tagen gehört haben, Apostelgeschichte 1,8, dass der Geist Gottes, die Erfüllung mit dem Geist Gottes, die Voraussetzung ist, dass wir brauchbar sind. Und um das aufrecht zu erhalten, um wirklich brauchbar zu sein und zu bleiben, müssen wir im Gebet beharren. Wir lesen das zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, da heißt es, und sie waren, Apostelgeschichte 2, diesen Vers hatten wir ja, als wir über die Gemeinschaft gesprochen haben am Samstag. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Ich möchte aus Zeitgründen nicht alles lesen, aber dann lesen wir den Abschluss dieses Kapitels, dann heißt, der Herr aber tat hinzu täglich, die da selig wurden, zu der Gemeinde. Ich möchte uns einfach ermutigen, auch dafür zu beten, auch das als ganz konkretes Gebetsanliegen in unser Leben hineinnehmen, dass Gott uns wirklich eine Retterliebe schenkt. Ein Verlangen, wirklich Menschen zu ihm zu führen. Ich glaube, das ist das Schönste und das ist, glaube ich, die höchste Berufung überhaupt. Wenn wir das Vorrecht haben, Menschen von Jesus zu sagen, das kann am Arbeitsplatz sein, in der Schule, im Studium, vielleicht die Nachbarn. Wir sollen nicht blind loslaufen. Wir sehen es bei Jesus, dass er sogar als Sohn Gottes immer wieder ins Gebet gegangen ist. Wir sollen, und das möchte ich nochmal betonen, wir sollen nicht blind loslaufen. Ja? Damit können wir sogar noch Schaden anrichten. Aber ich möchte auf diesen Vers wieder zurückkommen. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da hieß es, und ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus hat nicht gesagt, ich werde bestimmte von euch auswählen. Er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und es ist, wie Jesus gesagt hat, er ist dafür gekommen. Und er sagt an einer Stelle, so wie mich der Vater gesandt hat, wozu gesandt? Um zu suchen und zu retten, was verloren ist, sagt Jesus, so sende ich euch. Und da müssen wir nicht, Robert, ich fand das wirklich schön, dass du mehrmals das mit Berlin gebracht hast. Es kann sein, dass Gott jemand wirklich einen Auftrag gibt, ins Ausland zu gehen, aber wir leben in einem so gottlosen Land. Und ich wünsche es mir ganz ehrlich, mir persönlich am allerersten und am allermeisten, aber auch uns allen, dass Gott uns das öffnet. Dass Gott uns das öffnet, dass es uns traurig macht. Allein wenn ich in meinen Arbeitsbereich anschaue, da gibt es Dinge, die machen mich wirklich so traurig. Gewisse Zustände. Ich habe durch meine Arbeitsstelle immer wieder darf ich ein bisschen hinter die Kulissen von Menschen schauen, wenn man zum Beispiel eine Bewerbung bekommt und sie liest. Man kann das sich gar nicht vorstellen. Ich denke, weil wir es einfach nicht wissen, ich auch nicht. Wie viele Menschen, kleine Kinder, ohne Vater aufwachsen. Wie viele kaputte Herzen sind, weil sie kaputte Ehen haben, kaputte Beziehungen. Wir können echt nur Gott danken für das, was wir in diesen Tagen hören, für sein Wort. Wenn wir Dinge, die in dieser Welt sind, zum Beispiel das Thema Freundschaft. Manchmal denkt man, ihr habt das schon selber erlebt. Ja? Jemand kommt und macht einen ganz glücklichen Eindruck. Erst frisch mit einem Freund von Mallorca zurückgekommen. Kurze Zeit später erfährst du, der Mensch ist am Boden zerstört, ist alles zerbrochen. Und es ist Gnade, wenn wir das anders machen dürfen. Dass wir anders zum Beispiel an diesen Punkt herangehen dürfen. Und da ist es wichtig, dass wir das aber auch weiter sagen. Das soll dein Anliegen werden, zum Beispiel in der Schule, vielleicht durch ein Gespräch, vielleicht durch ein Buch, vielleicht durch ein Traktat, den Menschen das zu sagen, hey, du musst nicht so leben. Es wird immer noch so sein, dass Menschen das abweisen. Das war schon bei Jesus so. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, darüber zu urteilen, sondern wir sollen bereit werden zum Dienst für ihn. Wir sollen diese Gesinnung bekommen. Und das ist eben der Unterschied. Einfach zu gehen, weil wir es gehört haben. Es ist was ganz anderes zu gehen, wie Robert gesagt hatte, weil wir einen Auftrag von Gott haben und weil wir auch diesen Sinn haben, dieses Verlangen haben, diesen Wunsch haben, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und dieses Wort sage ich wirklich in erster Linie zu mir selber. Ich sehe, die Zeit ist fast vorbei, deswegen noch ganz kurz den letzten Punkt. Ich lese es gleich vor. Ein Leben mit dem Vater, ein Leben für den Vater und ein Leben zum Wohlgefallen des Vaters. Das ist bei Jesus auch sehr beeindruckend. Ich wiederhole das ja ein bisschen, weil wir das auch am Sonntag gehört haben. Ich möchte es deswegen auch kurz machen. Wie Jesus auf Gott, den Vater, fixiert war. Er sagt zum Beispiel in Johannes 7, Vers 16, meine Lehre ist nicht mein, sondern des, der mich gesandt hat. Oder Johannes 8, 28. Oh, ich sehe, er schreibt noch ab. Johannes 8, 28 heißt es, sondern wie mich mein Vater, ich lese den Teilvers, wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Jesus war ja Gottes Sohn, aber er war auch ein Mensch, der Gefühle hatte, der Wünsche hatte, der es auch verspürt hat, wenn man ihn zum Beispiel verachtet und verspottet hat. Der vielleicht mal müde war, der vielleicht auch mal lieber sich hingelegt hätte zum Schlafen, anstatt zu beten. Aber er sagt, ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Und im hohen priesterlichen Gebet sagt Jesus im vierten Vers, Johannes 17, ich habe dich verklärt auf Erden und vollendet dein Werk. Eigentlich war ja Jesus selber der Erlösungsplan und trotzdem sagt er, ich habe vollendet dein Werk. Wieder war dieser Blick zu Gott, dem Vater. Und das Wunderbare, weil Jesus so gelebt hat als Gottes Sohn und so fixiert war auf den Vater, hat sich auch Gott ganz offensichtlich bekannt zu Jesus. Zum Beispiel nach der Taufe von Jesus lesen wir in Matthäus 3 im 17. Vers. Und siehe, Matthäus 3, 17, und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Oder als Jesus mit den drei Jüngern auf dem Verklärungsberg war, lesen wir wieder, eine Wolke überschattete sie, und dann kam eine Stimme, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Und jetzt möchte ich noch als allerletzten Punkt, den werde ich nicht notieren, nochmal auf Philipper 2 zurückgehen. Weil als ich mal dieses Wort, wir hatten das vor längerer Zeit, vor etwa 3 Jahren mal auch in der Jugendstunde betrachtet, den Text in Philipper 2, den möchte ich einfach als Abschluss nochmal hervorheben. Jesus, wir haben das am Sonntag auch im Gottesdienst gehört, vom Heiligen Geist, und vom Sohn und vom Vater. Und wir wissen, dass Jesus nicht nur wie soll ich sagen, Gottes Sohn ist, sondern er ist auch Gott. Er ist eine der drei Personen, der göttlichen Personen. Wir lesen im ganzen Alten Testament zwar viele Verheißungen, viele Andeutungen auf Jesus, aber wir lesen nirgends den Namen Jesus Christus. Stimmt das? Das heißt, wenn Jesus, und er kam freiwillig, wenn Jesus nicht den Plan Gottes erfüllt hätte, dann wäre sein Name in dieser Welt nie bekannt geworden. Er wurde nur dadurch bekannt, wie wir in Philipper 2 lesen, dass er kam, ich sage es mit meinen Worten, dass er sich erniedrigte, dass er sich entäußerte, dass er Knechtsgestalt annahm, dass er am Kreuz starb. Nur dadurch, dass Jesus kam und bereit war, den Willen des Vaters zu tun, heißt es in diesen zwei letzten Versen von diesem Abschnitt in Philipper 2, darum hat Gott ihn auch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu Christi sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Das heißt, Jesus wurde nur dadurch erhöht, Jesus wurde nur dadurch bekannt, sein Name ist heute in dieser Welt nur dadurch groß, weil er bereit war, sich zu erniedrigen, weil er bereit war, diesen Weg, den der Vater für ihn geplant hatte, zu gehen. Und wenn wir wieder diesen Text im Zusammenhang lesen, dieser Gedanke, Hauptgedanke ging ja los, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Wenn wir uns als Menschen anschauen, Gott hat uns mit einem eigenen Willen geschaffen, Gott hat uns mit einer eigenen Persönlichkeit geschaffen und wir können entscheiden, ob wir den Weg, den Gott für uns geplant hat, den Jesus uns vorangegangen ist, zu gehen oder nicht. Und deswegen hat Jesus gesagt, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Wir singen zum Beispiel im Lied 499 im Refrain, ein weißes Kleid, ein schönes Heim, ich habe im seligen Heimatland, mein Lohn wird eine Krone sein. Ja, wir lesen oder wir singen hier von einer Krönung. Und wir werden nur gekrönt, wenn wir bereit sind, den gleichen Weg zu gehen, wie Jesus gegangen ist. Den Weg der Erniedrigung, den Weg des Gehorsams, den Weg des Dienens. Jesus hat den Auftrag erfüllt. Er ist den Weg gegangen und Jesus und Gott, der Vater, hat ihn erhöht. Und es ist der Wunsch, der Wille Gottes, der Plan Gottes auch für mein Leben, für dein Leben, dass wir die Gesinnung Christi nicht nur in dieser Welt haben, natürlich sollen wir schon eben in dieser Welt dadurch Gott verherrlichen, aber es hat auch ganz wesentlich damit zu tun, mit meiner und mit deiner Krönung. Ich wünsche es uns, dass Gott mit jedem von uns, wirklich möge Gott es in seiner Gnade schenken, dass Gott mit jedem von uns diesen Weg gehen kann. Und die Voraussetzung dafür ist, dass wir gesinnt sind, wie er war. Amen.